das war praktisch seine Lehrtätigkeit an der Akademie. Ja. Also kann man sich vorstellen, er hat sich so wie ein Philosophenkönig gesehen, ja, als praktisch Rektor der Akademie und Hauptprofessor. Und die Studenten wurden im Grunde nicht zu Professoren gemacht oder nicht zu Philosophen gemacht, nur vielleicht sehr wenige, ja, die Aristoteles sind, ja. Sondern als Beamte ausgebildet. Ja, da waren sozusagen Kinder aus reichen athenischen Familien, die letztendlich sozusagen den Staat regieren sollen. Und da ist dieses Modell bei ihm also vorhanden. Das ist der Philosophenkönig, der sozusagen Anweisungen gibt. Und das sind die Studenten, die dann Wächter des Staates sein sollen. Ja, die sind diejenigen, die das Leben des Staates als Beamte organisieren. Wie der Staat aber aussieht und wie der Staat funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die Verwaltung generell funktioniert, das interessiert sie sehr wenig. Ja. Wenn sie sagen, der Staat ist, aber der Staat ist so eine unbestimmte vage Größe. Alles ist konzentriert auf die Frage der Erziehung und Unterricht letztendlich. Warum? Weil er das war, was er tatsächlich auch gemacht hat und was er nach eigener Erfahrung hatte. Alles andere. Und sicherlich immer wieder, also nicht im Zäsur, aber immer wieder erwähnt und als selbstverständlich. Angenommen, dass diese Wächter in einem ganz einfachen Sinne, ja, gute Soldaten sind. Ja, dass sie tugendhaft sind, dass sie was Virtus haben, ja, wie Latein, lateinische Übersetzung. Das heißt, sie sozusagen tugendhaft auch das Land verteidigen. Als ein gewisser Staat. Und damals gab es diesen Staat nicht als Staat. Ja, da waren innerhalb der athenischen Demokratie, das waren die Bürger, das waren sozusagen die bewaffneten Bürger. Das waren Bürger. So, sagen wir so, da gab es keine Armee, da gab es nur Bürger. Was die reguläre Armee ist, als Staat, das hat allerdings Monus erfahren. Weil zu der Zeit, als Morus angefangen hat, diesen Text zu schreiben, hat sich dieser Wächterstand als eine Tatsache, als eine soziale, politische Tatsache etabliert. Ja. Im Grunde, was sind diese feudalen Strukturen? Was ist diese Suzeraine, das ist dieser Wächterstand. Das ist nichts anderes. Das heißt, das sind Krieger, Adel, die durch ein System der Verpflichtungen, der Ehre miteinander verbunden sind. Ja, sie tun sozusagen und unterlassen alles nur nach den Regeln der Ehre. Ja, sie duellieren sie. Ja. Und da gibt es ja sehr viele auch Witze, englische also Begriff der Würde und der Ehre. Und sie haben diese Würde und Ehre verkörpert. Und sie hätten eher ihr Leben verloren, als unehrenhaft zu agieren, als ihre Ehre zu verlieren, ihre Würde zu verlieren. Ja. Gut. Und was war sein Eindruck von diesem Stand? Jetzt aus historischer Perspektive. Verheerend. Ja. Er beschreibt das an vielen Stellen, ja, dass sie nur die Leute ausrauben, ja, ich glaube, nichts tun die ganze Zeit, von der Arbeit der anderen nur profitieren, ja, ihnen überhaupt nicht nicht zurückgeben. Ihre Frauen beschäftigen sich nun mit den Kleidern, sie selbst nun mit dem Turnieren und Spielen und Trinkerei und so weiter und so fort. Sie sind zwar vielleicht mutig, sagt er, sind so mutig, weil sie keinen Lebenssinn haben und so haben sie kein Problem, das Leben auch zu verlieren. Und da sagt er im Grunde an einer Stelle, er bezeichnet das als Volk, ja, nicht wahr? Und sagen, je mehr sie abgeschlechtet werden, desto besser, ja, für die Menschheit. Ja, das ist eine sehr, sehr negative Einstellung dem Staat gegenüber, der eigentlich ein Wächterstaat ist. Ja, das ist ein absoluter Bruch im Platon. Im Grunde, was will der Platon? Will dieses Gesetz der Ehre, ja, einführen in eine Gesellschaft, in der diese Bedürfnisse gab? Okay, das wurde gemacht. Ja, und was sind die Konsequenzen? Und Morus hat schon mit Konsequenzen zu tun.
Dass ja dann auch dieser Gedanke des Verbrechens ja als Krankheit und so und all das sind dann eigentlich diese Askese, die so dem frühen als die Religion als Werkzeug für diese Askese, die eben auch das frühe Bürgertum benutzt hat, genauso wie Foucault es dann später mit diesem platonischen Ideal und so angegriffen hat, dann war das auch falsch, ja.
Ja,
in
ja.
gewisser Weise, ja, weil es viel eher dieser Vision des Morus entspricht, ja, als dem platonischen Ideal.
Ja, absolut, ja. Das war tatsächlich so eine merkwürdige biologistische, ja, oder quasi biologistische Erklärung des Verbrechens. Und man kann sagen, dass das platonische Staat ist schon ein Staat der Biopolitik tatsächlich im Foucault'schen Sinne. Im Sinne von Morus auch, aber es ist eine andere Biopolitik. Es ist eine andere Biopolitik. Es ist ein gewisser, was denke ich, unterscheidet zwischen Plato und das ist auch, dann gibt auch Foucault. Was unterscheidet Plato von Morus, ist sozusagen der Tod von Sokrates und der Tod von, ja, beide sind Opfer geworden einer Intrige, ja, und einer schlechten Gesetzgebung und eines schlechten juristischen Prozesses. Und da fragt man sich, wie passt das eine zum anderen? Bei Plato passt es ganz gut. Ja? Weil Plato will, also Sokrates will immer tugendhaft bleiben unter allen Umständen. Ja, der ist nicht materialistisch. Er ist nicht strategisch. Er ist nicht taktisch. Er ist nicht gewieft. Er ist kein Rechtsanwalt. Er ist kein Rechtsanwalt. Er ist ein tugendhafter Mensch. Und so, er ist versetzt in dieses System und geht an dieses System zugrunde. Logisch. Teil seiner Lehre. Auch gehört zum Thema des Staates. Der Tod, Martyrertod von Morus, bleibt dem Text von Utopia auf eine unheimliche Weise extern. Ja. Er passt irgendwie nicht in den Text hinein. Es gibt einen Bruch zwischen seinem Verhalten als Mensch seiner Epoche sozusagen und seinem humanistischen Text. Weil als Humanist muss ihm doch egal sein, ja, wie die Kirche verfasst ist und ob die so verfasst ist wie Papst das wollte oder so verfasst ist, wie Heinrich das wollte. Ja. Die Sache war eben die, dass die Geschichte mit Anna Boleyn und so weiter und so fort, war die Frage, ob er tatsächlich geschieden ist oder ob es nicht geschieden ist. Und das heißt, kann er noch einmal heiraten, kann es noch, nicht noch einmal heiraten. Ja? Er hatte insgesamt 7, glaube ich, Frauen. So, ja? Und ich glaube, das war der 3. oder 5. Frau, der 4. Frau. Das, und er hat sie alle umgebracht, irgendwie einer von den anderen. Ja? Nur einmal, glaube ich, geschieden, alle anderen. Oder einen des Klosters geschickt. Die Frage ist, und die Frage war, ob tatsächlich der Papst bestätigt, dass er geschieden ist und ihm auf diese Weise die Möglichkeit gibt, dann zum nächsten Mal zu heiraten. Ja, und der Papst hat geweigert, das zu tun. Dann wäre das unzulässig, ja. Und dann hat er kurzerhand englische Kirche abgetrennt von der katholischen Kirche, ja. Und hat diese anglikanische Kirche geschaffen, ja, die nach wie vor dort existiert, und hat sozusagen auf diese Weise die Kirche reformiert, und zwar auch weitgehend im Sinne des noch schon sich abzeichnet, aber noch kommenden Protestantismusreform. Ja. Das heißt, viele Ansätze bei der anglikanischen Kirche gehen in die Richtung eines zukünftigen Protestantismus. Auch das ist nicht so prunkvoll, auch das Verhältnis zwischen Priester und Volk sind andere, viel sozusagen Gemeinde spielt eine viel größere Rolle und so weiter und so fort. Also viele Reformen, die angeführt haben, waren schlicht und einfach progressiv. Ja. Er hat auch geholt Thomas Morus zu sich, weil er so etwas wie ein progressiver Stadtwesen wollte. Ja. Aber er war ein bisschen wie Clinton. Ja. Viele progressive Politiker hatten so Frauenaffären. Ja. Ich glaube, das ist immer so. Das ist bei allen, kennen Sie Clinton, ja, ganz gut. Und bei Haneck war es genauso. Die Affären hinderte ihn ständig, ja, an seine Programme zu erfüllen, zum Teil. Zum Teil halfen aber. Also in diesem Fall, ja. Weil dadurch, dass er unter dem Druck sozusagen der familiären Verhältnisse musste, praktisch Kirche abzulösen, hat er sich auch gleichzeitig politisch und dogmatisch und so weiter reformiert. Und eigentlich besser angepasst, ja, das neue Zeitalter. Also wenn man dem Prinzip Utopia folgt, dann würde man eher denken, Morus unterstützt das. Ja. Weil dadurch wird die Insel, du bist eine Insel, also England, ja, dadurch wird England besser isoliert, sozusagen ruht in sich selbst. Die Kirche ist reformiert in eine humanistische Richtung. Ja. Abhängigkeit von Fremdmächten, ja, von Rom ist extrem abgeschwächt oder existiert gar nicht. Es gibt eine Einheit zwischen Religion und Staat, ja, was er eigentlich in Utopia verkündet hat, als eine gute Einrichtung, ja, dass zwischen Priester und Obrigkeit kein Konflikt besteht, das ist in der amerikanischen Kirche genauso. Also es gibt überhaupt keinen Grund, im Grunde von Thomas Morus diese Reform nicht zu bejahen und sein Leben dafür zu opfern, dass nicht einmal, dass sie verhindert wird, ja, sondern sozusagen sein Leben zu opfern, dem Entschluss, diese Reform nicht mitzumachen. Ja, ostentativ nicht mitzumachen. Das heißt, plötzlich, wo es wirklich brenzlig wird, besinnt er sich auf seine was? Außerweltliche Prinzipien. Ja, auf die Tugend im Grunde, im politischen Sinne. Das heißt, letztendlich auf die Kriterien, die er in seiner Schrift nicht vielleicht direkt negiert, aber denen überhaupt keinen Raum gibt. Ja? Wenn wenn man in eine Situation versetzt ist, dass die Dissidenz nicht möglich ist, ja, weil man kann sozusagen privaten, politische Geschäfte nicht diskutieren. Ja. Trennung zwischen Kirche und Staat gibt es ja nicht. Ja. Es gibt eine totale Beobachtung. Ja. Jeder beobachtet den anderen. Ja. Und muss ihn auch verraten, ja, was Falsches tun. Das steht auch in, ja. Also, es ist eine Spitzengesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die durch und durch sozusagen auf Glück hinaus ist, aber wo die politische Tugend im klassischen Sinne keinen Platz hat. Und plötzlich, entgegen jeder humanistischen Logik, handelt er extrem im Sinne erstens antike Tugend, zweitens des christlichen Martyriums. Und die typischen Gentlemen, er steht für the lost cause. Ja, das ist der englische Gentleman. Er stirbt niemand für die Sache, die. Es ist unanständig sozusagen für die Sache, die sterben und die sozusagen Aussicht hat auf den Sieg. Ja? Nur die Sache, die nicht dafür untergeht. Das macht er. Also es handelt plötzlich als Gentleman. Wo es diesen Begriff bei ihm nicht gibt. In seiner politischen Teil. Und was bedeutet das? Ja? Kann man sagen, das ist ein Atavismus bei ihm? Etwas, was sozusagen eine gewisse Privatmoral, die ja zur öffentlichen Moral nicht passt oder sozusagen auf einer anderen Ebene abgehandelt wird als der öffentliche Moral. Aber das wird alles nicht reflektiert. Ja, es gibt bei ihm überhaupt keine Erklärung dafür, wie das eine mit dem anderen möglicherweise zusammenhängt.
Einfach eine literarische Analogie zu Sokrates. Einfach eine literarische oder biografische Analogie herzustellen.
Ja, oder zumindest dieser Zusammenhang zu erklären. Ja? Was er sagt, ja, in Bezug auf Religion ist erstaunlich ähnlich und es ist ganz klar, dass Kant abgeleitet hat von ihm der kantianische Abhandlung über die Religion im Rahmen der Vernunft. Ja. Das heißt, sozusagen, die Vernunft hat ihre eigene Norm, die von der empirischen Wirklichkeit unabhängig sind. Und diese Normen sind Unsterblichkeit, die Vernunft kann sich nicht weiterentwickeln, wenn sozusagen, wenn die Seele als sterblich gesehen wird, dann verliert die Vernunft die unendliche Perspektive, die eigentlich ihre Auszeichen, sie auszeichnen, die weiter vor. Es gibt diese interne Forderung. Und er sagt, solange der Glaube das behauptet, ja, ist es sozusagen für die Vernunft sogar notwendig, ja, nicht nur sozusagen verträglich mit der Vernunft, sondern notwendig, ja, weil die Vernunft in der Tat nicht anders überleben kann, als diese Unendlichkeit sozusagen. Na gut, aber das alles erklärt das Opfer nicht. Ja, der Begriff des Opfers gibt es ja nicht im Kantianismus. Es gibt auch nicht das Begriff des Opfers in der Utopie. Da gibt es auch nicht. Bei Plato schon. Aber es ist nicht der Opfer der Stadt gegenüber. Es ist der Opfer der seiner Seele gegenüber. Also man kann sein Leben wirklich opfern, damit deine Seele weiterlebt. Das kann man machen. Aber was opfert man in Utopie? Aus welchem Grund?
Ja. Aber vielleicht war Morus Voltaire dann doch eigentlich nur ein
ehrenhafter
Held sein.
Falls es der
Fall kommt. Ja, genau, es war vielleicht so als Vermeid eigentlich.
Ja, er wollte. Ja, klar. Aber der Punkt ist, dass im Endeffekt, wo er wirklich hart auf hart gekommen ist, ja, es reichte ihm das alles nicht aus. Ja. Da gibt es ja eine Stelle über uns, die sein Tod ankündigt in Utopia. Und es ist eine Stelle, die ich habe gestern wieder gelesen, um mich vorzubereiten. Und ich habe plötzlich sozusagen diese Stelle also innerlich markiert. Ja. Weil das ist nur ein Satz, ja, aber es ist ein folgender Satz. Da gibt es ja im ersten Teil, da gibt es ein Gespräch zwischen alle, ganz irgendwo fast ganz am Anfang, ja, also Gespräch zwischen ihm und diesem Pierre und diesem wie heißt der Raphael? Ja. Und der Raphael erweist sich mehr und mehr als jemand, der den Königen einen Rat geben kann. Ja. Und dann Pierre fragt, warum tut er das nicht? Ja. Und dann sagt er hin und her und hin und her. Und dann irgendwann an der Stelle sagt er, also das sind verschiedene Gründe. An einer Stelle sagt er aber das interessante Satz. Ja. Er sagt, na gut. Und dann trifft der König oder noch jemand in seinem Namen eine Entscheidung. Und was ist der Tod? Unterschreiben. Dann ist dein Name doch bekleckert. Also lieber fern von der Situation zu halten, wo du etwas unterschreiben musst. Damit dein Name nicht verunreinigt wird. Das ist Unterschied. Aber unterschreiben muss man ja, doch. Ja, wenn man das hier sieht. Und es ist der entscheidende Moment. Das heißt, was eigentlich wirkt, ja, ist der Ruhm einer Schrift. Also der Schrift. Er sieht sich an dem Moment, an dem es wirklich extrem wird, ja, plötzlich stellen wir fest, dass kein Mensch wieder an. Das ist kein Bewohner eines Utopielandes oder auch Englands oder was auch immer, sondern es ist ein Schriftsteller, der weiß, dass es gefährlich ist für einen Schriftsteller etwas zu unterschreiben, was seinen Ruhm und seine Schriften dann beschädigt. Und zwar völlig unabhängig davon, in welchem Land er lebt und in welcher Sprache er spricht. Man muss mit seiner Unterschrift sehr, ja, vorsichtig umgehen.
Er hat ja auch was mich noch so gewundert hat, er hat das erste Kapitel ja auch ganz anders angekündigt wie das zweite. Im ersten Kapitel steht er irgendwie drin, der hochverehrte, hochgelehrte, weltbekannte, über seine beste, absolut idealste Staatsverfassung, und dann kommt diese Vorrede, und im eigentlichen Kapitel steht eigentlich nur noch drin der Name und über die beste Staatsverfassung. Das ist irgendwie auch so, wie der irgendwie sein Name in der irgendwie in seiner realen Welt und in seiner Umgebung irgendwie diesen Umständen anpassen, in der utopischen Welt ist dann irgendwie komplett weg und wird nur noch auf das eigentlich irgendwie reduziert.
Ja, ja, da ist ja viel Spiel in den ersten, wo da ist so ein Schmarotzer und Nichtsnutzer, ja, der alles in Frage stellt und irgendwann vertrieben wird. Aber das ist klar, das ist Alter Ego des Autos und so weiter und so fort. Und so ein unmöglicher Mensch, ja, wo man ihn so findet ab und zu, ja, im Hofe und toleriert, aber eigentlich nicht sollte. Ja, und so. Und das ist so ein Sprachraum. Aber es ist interessant, dass wir dass wir an dem Moment, an dem wir beginnen zu schreiben, plötzlich in einer Situation geraten, wo Ruf, Ehre und Würde eine unglaubliche Aktualität bekommen. Man kann auch seine Ehre strategisch verletzen, ja, wie Genet das macht und so weiter. Und gerade aus der Unwürdigkeit sozusagen, fehlende Würde, ja, so wie Bataille das beschreibt, sozusagen Kapital zu schlagen. Also, aber ob positiv oder negativ und so oder so, ja. Aber schreibt man, ist man aristokratisch. Ja. Man ist nicht ganz bürgerlich. Das wollte ich eben sagen. Dass man, wenn man L'homme de Leiter ist, ist man nicht L'homme naturel. und ist man L'homme de Leiter, da muss man schon aufpassen, was diese Leiter aussehen. Was man im Falle, wenn man L'homme naturel ist, ist immer noch egal. Und alles, was man versucht hat, sozusagen sich zu entledigen, ja, kommt ja mit aller Wucht zurück. Ja. Der Agamben im Buch, das ich gerade lese, was von Auschwitz bleibt, ja, wettert auch gegen die Würde und Ehre, ja, und so. Als schlimmste Bürde, die sozusagen den Menschen aufgebürdet wird und so weiter. Und im Grunde eine Beleidigung. Aber auf der anderen Seite der gleiche Agamben, ja, der sozusagen zu nervös ist. Wenn jemand um die Menschenwürde spricht, weil damit sozusagen die KZ-Insassen sozusagen entwürdigt waren und als Nichtmenschen sozusagen behandelt und so weiter und so fort, dass sozusagen künstliche Grenzen dem menschlichen Geschlecht einführt und so weiter und so fort, schreibt einen offenen Brief SZ, ja, dass er nicht wie ein Krimineller behandelt wird, sondern deswegen nicht erhaben kann. Das heißt, als Schriftsteller kann er plötzlich sozusagen nicht mehr sich als Mensch führen, ja, sondern er muss dem behandelt werden, wie er seinem eigenen Status als Schriftsteller ist, ja, als Autor. Und er muss dieses Status auch verteidigen. Ja. Er kann nicht einfach sagen, ja, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ja. So, ich bin nur ein Mensch. Ja. Und da ist ja sicherlich Foucault jetzt wieder an der Ordnung, weil im Grunde diese ganze Wahnsinn, weil es ist eine Form des Wahnsinns, ist diese Ehre und so weiter, dass dieser Wahnsinn kommt alles aus der Belletre, ja, und aus dem Schreiben, aus dem Archiv, ja, ja, aus dieser ganzen Geschichte, dass die sozusagen die Konzentrierung auf den menschlichen Wesen als Naturwesen, ja, das geschützt und gepflegt und werden sollen sie vermehrt und so weiter und so fort, funktioniert nicht, ja, weil die Menschen sind wahnsinnig. Sie schreiben Bücher und dann wird es das auch erleben.
Als ich in der Bibliothek National war, saß neben mir jemand, der die Schriften von Foucault gelesen hat, handgeschrieben. Und er hat gesagt, es sei unausstehlich, weil er immer nur nachts geschrieben hat, in den scharfen Kopf, wo man es überhaupt nicht lesen konnte. Und je früher der Morgen ist, stimmen, wurde die Schrift und der Wahnsinn. Halt.
Ja, du warst. Wobei Bataille wahrscheinlich ziemlich ordentlich geschrieben hat, oder?
Ja, aber Projekt hat am ordentlichsten.
Ah, ja.
Natürlich.
Als Ausländer ja noch dazu. Als Ausländer und Bürokrat.
Nein, Bataille war sehr ordentlich, auch in seinen.
Ja, Bibliothekar.
Ja, auch in seinen eigenen. Also, weil er ja sehr viele Schriften hatte, eben auch von Benjamin und von ganz vielen anderen. Und er hatte da selbst also ganz, ganz guten Index von angefertigt. Und das, was der Bibliothekar danach gemacht hat, dort ist eigentlich schlechter als das, was man
ja, genau. Ja. Naja, gibt es noch irgendwelche?
Werden die Familien ausgetauscht?
Also darüber habe ich nichts gelesen. Nur die Häuser eben.
Ja, aber das ist ja alles. Nee, die Ehen sind unverbrüchlich. Im Wesentlichen. Also das Prinzip, wobei es interessant ist, ich habe es nicht gelesen, aber in diesem Text von Erasmus von Rotterdam über Morus steht, dass er lange Zeit die Weibergemeinschaft Idee unterstützt hat und verteidigt hat und sogar schriftlich. Ja. Aber bei Utopie ist es nicht der Fall und dort besteht er auf die Unverbindlichkeit der Ehe weitgehend schon. Das ist der große Unterschied.
Wäre wahrscheinlich auch prokolonialistisch gewesen.
Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall so irgendwie oder es ist schon ein zu großer Aufwand gegen das Christentum schon. Mhm. Denke ich, letztendlich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie ist da. Da muss ich tatsächlich fragen. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr bürgerlicher. Ich glaube, das bezieht sich sehr annimmt. Und ich glaube, die Ehe ist im Grunde eine sehr bürgerliche Angelegenheit, ja, oder? Schon, ja. Ich glaube schon. Ja, aber die war nicht so. Also so wie die Ehe jetzt vor uns vorstellen, ja, das ist eine sehr, sehr bürgerliche Geschichte. Die war früher nicht so. Übrigens, gibt es eine Stelle bei ihm, ja, nicht wahr, dass bevor ein Mann eine Frau heiratet diese Frau, ihm nackt gezeigt werden soll. Und er ihr auch. Ja. Damit sie wissen, wie sie sozusagen tatsächlich aussehen. Ja. Weil er sagt, dass viele Missverständnisse kommen daher, dass man den Partner nach dem Zustand nicht gesehen hat und kann sozusagen nicht einschätzen, ja, ob er sowas mag oder nicht mag. Und wenn man zum Beispiel irgendwelche Ware kauft, das ist ja ein typisches Glück, ja, eine Ware kauft, dann muss man das schon anschauen, suchen zumindest, ja, und nicht sozusagen blindlings.
Ja, das ist ja, glaube ich, wenn man ein Pferd kauft, ja, genau, für lediglich ein paar hundert Goldstücke, dann nimmt man ja auch sogar für diese geringe Summe irgendwie sogar extra den Sattel ab. Und warum macht man das nicht bei der Partnerwahl? Man muss sich doch ein ganzes Leben bilden. Warum schaut man da nicht genau hin? Und im nächsten Zug sagt er dann aber direkt, aber natürlich ist die Übereinstimmung der Charakter auch, was man nicht vernachlässigen soll. Das kommt dann aber an zweiter Stelle nach dem dieses Begutachten.
Wobei interessanterweise geht es um Charakter wiederum nur Charakter der Frau, ja, und von der Frau wird erwartet die Fähigkeit zur Unterordnung, ja, als die größte Anforderung. Also das ist nicht launisch ist, ja.
Irgendwoher braucht man dann ja auch die Metzger und diese. Weil die Söldner sind ja auch gefährlich, weil die dann ja in Friedenszeiten am Unfrieden steht.
Ja. Aber sicherlich diese Forderung, die Frau nackt anzusehen und den Mann nackt anzusehen, öffnet eine unheimliche Perspektive, nicht wahr, auf die sexuelle Revolution, ja, nicht wahr, und der ganze, weil es handelt sich um eine Fragestellung, die man immer weiter treibt, nicht wahr. Wenn ich sage, ja, sie sieht nackt wahrscheinlich gut aus, aber passen wir zusammen, ja. Na gut, vielleicht für eine Woche, aber vielleicht für ein Jahr nicht. Das heißt, die Probezeit, die Entscheidung, dass es tatsächlich wird, kann weiter und weiter verschoben werden. Ja? Das sind in dem Moment, in dem ich meine Entscheidung zugunsten der Ehe wirklich auffasse, das heißt, als eine, nicht eine Konstellation, wie es in feudalen Gesellschaften und so weiter, als eine objektive Konstellation, sondern als eine subjektive Effekt einer subjektiven Prüfung und Selbstprüfung. Ja. Dann fragt man sich, wie lange soll diese Prüfung und Selbstprüfung dauern, dass ich zum Schluss komme, ja, nicht wahr, dass es die richtige ist oder die richtige ist. Ja, eine Nacht, ein Tag, Monat, Jahre, das ganze Leben, ja, alles nicht klar. Ja. Man öffnet eine Perspektive sozusagen der Verschiebung und weiterer Untersuchung des Gegenstands, die praktisch niemals endet. Ja. Und ich denke, das ist ja auf der einen Seite die Institution Ehe, also eine bürgerliche Institution, also sozusagen die Basis der bürgerlichen Gesellschaft, ja, ist ja voll anerkannt, aber auf der anderen Seite durch diesen Moment, denke ich schon, dann wird reziviert und in Frage gestellt. Und alles, was untersucht werden muss oder beglaubigt werden muss, versetzt einen in einen Zustand des Zweifels, ja, der niemals richtig beendet wird.
Ja, die Frage, ob die sich dann, weil ich weiß nicht, das kann ich nicht so genau rauslesen, ob die sich jetzt nackt gegenübertreten. Oder ob die praktisch immer einer angezogen
ist,
während der einen den anderen
betrachtet. Ja, das ist klar der Fall. Ja. Das ist klar der Fall. Weil da gibt es diese, sie muss entkleidet werden, in Anwesenheit einer anderen älteren Frau, ja, glaube ich, und der in der Anwesenheit als eines erfahrenen Mannes oder so etwas. Ja. Auf jeden Fall, die bleiben auch nicht allein, ja, sondern da muss ein Zeuge sein, der auch bezeugt, ja, wie auch bei dem Pferdekauf, ja, nicht wahr? Muss hier ein Zeuge sein, der bezeugt, dass der Zustand des Pferdes tatsächlich der ist, in dem es gekauft ist. Und ich glaube, das spielt auch so.
Ja, genauso war ja auch beim Ehebruch oder wenn es zum Geschlechtsverkehr vor der Ehe kam, derjenige mit im gleichen Maße zur Rechenschaft zu ziehen, der praktisch, also die, da war dann die Mutter praktisch in dessen Haus es passiert ist, genauso zur Verantwortung zu ziehen, im gleichen Maße wie diejenigen, die es praktisch.
Getrieben haben. Ja, ja, das kommt daher, dass diese Familie sieht ein bisschen wie, ja, ohne bestimmte sozusagen politische Konditionen zu intendieren, das ist das, was Fascher genannt worden war. Ja. Es ist im Grunde Fascher. Also Gründe des Faschismus, ja, das ist das italienische Faschismus. Faschner ist eine Großfamilie, ja, in Rom, in Rom. Es ist eine Großfamilie in Rom. Und jetzt diese Faschner hat so ein Abzeichen für Familienmitglieder. Und die Zahl der Familienmitglieder war uns ungefähr so, wie hier steht, ja, zwischen 30 und 60. Und diese Fascher, also eine große Familie, war auch angesiedelt in einem bestimmten Haus oder einer Gruppe der Häuser. Ja. Und Faschismus war ursprünglich nichts anderes als die Verbindung dieser Fascher. Ja. Das waren diese, und das Symbol, das sind diese Fascher-Symbole, die umwickelt sind von Stalin. Das ist der Fascher sozusagen, alle diese Faschers, alle diese Familien zusammen. Da ist der bei früheren Manifestationen, 20 Jahre, also 23, 24, noch zu sehen. Dann ist es eine verschiedene im Staatsidee und so weiter. Also, aber wenn man schaut auf die Anfänge des Faschismus, die kommen aus der, wie wir wissen, Gewerkschaftsbewegung. Der Mussolini war Gewerkschafter und Herausgeber einer gewerkschaftlichen Zeitschrift und Zeitung dann später. Und die Idee war, dieser korporative Staat gründend auf einer arbeitenden Großfamilie. Nicht weit entfernt von Utopien. Eine Großfamilie, und diese Großfamilie war eben nach römischem Brauch Forscher genannt und verschieden von einer Großfamilie als verantwortliche Einheit. Das war genauso zum Beispiel chinesischer Kommunismus, das hat man sich auch so genannt. Großfamilie. Da war in China vor der Wende sozusagen Großfamilie war eine Einheit. Und da war auch Vorsteher dieser Großfamilie, der für alle Familienmitglieder auch verantwortlich war, vis-à-vis der Staat. Also in diesem Sinne ist es keine kommunistische Gesellschaft. Platonische Prägung oder sagen wir bolschewistische Prägung. Weitgehend Auflösung der Familie betrieben hat. Ja, nicht bis zuletzt, aber doch. Wobei ich sage ja Fascher, weil familiäre Beziehungen werden irgendwie unklar definiert. Ja, es ist nicht klar, ob die Mitglieder dieser Familie unmittelbar im familiären Verhältnis zueinander stehen, ob sie Verwandte sind, sozusagen biologische sind, das Wort ist hier, das steht halt drin. Und das war interessanterweise, der Fascher war auch so eine Familie, ja, die konnte auch Mitglieder sein, die im gleichen Haus leben und so weiter. Und in dieser ökonomischen Einheit involviert werden, als nicht unbedingt verwandt. Wenn es keine weiteren Fragen vorliegen, haben wir Thomas Morrison gehabt. Also nächste Woche bin ich nicht da, übernächste Woche.